Wie soll ich das schaffen? Warum wurde ich ausersehen? Fragte sich Frodo. Und das ist eine Situation, in der wir uns irgendwo alle irgendwann mal wiederfinden. Jeder von uns wurde schon mal gebeten, etwas zu tun, wovor wir uns fürchten, dass wir es nicht schaffen. Der Chef kommt zu uns und sagt, das ist der Auftrag, den musst du bis morgen Abend erledigen. Und wir denken, oh nein, das schaffe ich nicht. Wenn wir zu etwas beauftragt werden, von dem wir wissen, dass wir es nicht können, denken wir, es ist echt reine Dummheit, die Aufgabe überhaupt anzunehmen. Denn die Angelegenheit, sie führt nur zu Peinlichkeiten für alle Beteiligten. Wir kennen doch alle solche Umstände, in denen wir uns restlos überfordert fühlen. Wie soll ich das schaffen? Warum wurde ich berufen, diesen Job zu tun? Ähnlich ging es auch Jeremia, über den wir letzten Sonntag hier in der Predigt gemeinsam nachdenken durften. Wir haben vor einer Woche gesehen, wie das prophetische Buch Jeremia mit vielen Namen beginnt. Und wir haben in dem Zusammenhang über die Bedeutung von Namen und der Wichtigkeit der Namengebung nachgedacht. Gott kennt uns beim Namen. Das unterstreicht, dass unser Gott ein persönlicher Gott ist. Er kennt uns. Sogar lange bevor wir ihn kennen. Denn Gott sagte zu Jeremia, ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt und ehe du geboren wurdest, habe ich dich geheiligt oder ausgesondert zum Propheten für die Nationen, habe ich dich bestellt. Jeremia, du bist benannt, erkannt, ausgesondert, ausgesandt. Für die Nationen ein Botschafter, ein Prophet zu sein. So beruft Gott den Jeremia zum Propheten. Was macht denn einen Propheten aus? Ein Prophet ist sozusagen ein Sprachrohr Gottes. Er vermittelt Gottes Botschaften an andere. Und wir haben letzten Sonntag dieses Wort auch auf uns angewandt und gesehen, dass auch wir heute als Christen eigentlich Botschafter sind an Christi Stadt. Wir sind dazu berufen, die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von der Versöhnung, die Botschaft, dass Jesus Gottes Sohn ist, die Botschaft, dass Gott Liebe ist. Diese Botschaft zu leben und weiterzusagen. Gott beruft uns zu seinen Botschaften. Wir haben eine Botschaft von Gott bekommen, um sie in eine dunkle und gefährliche Welt hineinzutragen. Aber ein Prophet war nicht nur ein Sprachrohr, wie so ein Tagesthemenmoderator, der uns die aktuellen Nachrichten des Tages übermittelt, der uns sagt, das ist passiert und das kommt vielleicht noch auf uns zu. Ein Prophet verkörpert in einem gewissen Sinne, dass es möglich ist, zu Gott eine persönliche Beziehung zu haben. Er verkörpert verkörperte auch diese Botschaft: Gott ist lebendig. Und er handelt. Ein Prophet verdeutlicht Menschen, wer Gott ist und wie Gott ist und was er sagt und was er gerade tut. Er sagt uns, dass jetzt ist nicht unwichtig für Gott. Was jetzt, heute in der Welt passiert, ist Teil der Geschichte Gottes. Wir gehen einem Gericht entgegen. Ein Prophet hatte also die Aufgabe, Menschen aus ihrer Selbstgefälligkeit und Selbstgenügsamkeit aufzuwecken, sie aufzurütteln mit dem Wort, das er von Gott erhalten hat. Jeremia, du bist erkannt, ausgesondert, ausgesandt, ein Prophet zu sein. Und was sagt Jeremia? Nope. Nein, danke. Ich habe keine Erfahrung im Reden. Ich bin auch zu jung. Mein Fach war weder Rhetorik noch Theologie, Entschuldigung. Du musst dich da geirrt haben. Hören wir mal hin, was er genau sagt. Wir lesen Vers 6 aus Jeremia 1. Da sprach ich, also Jeremia, als Erwiderung auf das, was eben Gott gesagt hatte: Jeremia, bevor du geboren wurdest, habe ich dich erkannt und ich habe dich ausgesondert, ausgesandt. Das ist deine Berufung. Auf das hin sagt Jeremia: Ach Herr, Herr, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Gott beruft uns zu seinen Botschaften. Das war Vers 5. Und wir berufen uns auf unsere Unzulänglichkeit. Das ist Vers 6. Können wir uns ein bisschen da in Jeremia wiederfinden? Ich schon. Ich kann mir vorstellen, die meisten von uns sympathisieren mit seiner Reaktion. Es ist eine sehr menschliche Reaktion. Wie viele von euch hatten schon mal so in einem sogenannten Wortgottesdienst, so einem offenen Gottesdienst, wenn man berichtet, was man mit Gott erlebt hat und wie man ihn gerade erfährt im Alltag, so ein Zeugnisgottesdienst, schon mal wirklich dieses Gefühl, ich sollte jetzt aufstehen und zur Ehre Gottes der Gemeinde sagen, meinen Geschwistern sagen, wo ich gerade stehe in meinem Leben und wie ich Gott erlebe oder auch nicht erlebe. Man hat dieses Gefühl, sag es einfach. Sprich aus, was Gott dir jetzt aufs Herz legt. Und der nächste Gedanke ist, ich habe keine Erfahrung im Reden. Man bleibt sitzen. Ich glaube, wir alle sind Experten darin, uns auf unsere Unzulänglichkeit zu berufen. Da wird man vielleicht angesprochen, eine Aufgabe zu übernehmen, vielleicht gerade auch in der Gemeinde, oder man erkennt im Wort Gottes, was unsere Aufgabe ist. Vielleicht mal wirklich am Arbeitsplatz, in der Firma, im Büro, in der Schule, an der Uni, wo du auch gerade bist, ein Zeugnis zu sagen. Und sofort fallen uns diese Ausreden ein. Ich finde nicht die richtigen Worte. Ich bin doch nur ein Laie. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Ich habe nicht genug Zeit. Ich habe nicht genug Selbstvertrauen. Oder wir sagen die ganz klassisch biblische Ausrede, die wir hier finden und die auch schon Mose sagte: Ach Herr, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Übrigens, die Statistik besagt, dass bei 80-90% aller Menschen öffentliches Reden mit gewissen Hemmungen und Ängsten verbunden ist. Und vielleicht denkt jetzt jeder, ja, der Johann gehört zu den 10%. Ist gar nicht wahr. Jeder Sonntag ist für mich eine Herausforderung und ein geistlicher Kampf. Weil das ist hier kein Vortrag, den ich halte, sondern eine Predigt. Ich erfülle hier oder versuche nach bestem Wissen und Gewissen eine prophetische Arbeit und einen Auftrag zu erfüllen. Und das ist ein Riesenkampf. Herr, ich kann nicht öffentlich reden und ein Botschafter sollte das eigentlich können. Wir berufen uns also auf unsere Unzulänglichkeit. Ich kann nicht. Nun, ich denke, wenn wir uns genau betrachten und ganz ehrlich sind, dann sind wir auch unzulänglich. Wir haben natürlich gelernt, das gut zu überspielen und geben uns oft sicherer, als wir wirklich sind. Vielleicht habe ich das leider auch oft gemacht und ihr denkt, oh, der ist so sicher da im Sattel oder an der Kanzel. Aber wenn wir uns ehrlich betrachten, stoßen wir immer wieder auf unsere Unzulänglichkeit. Unsere wahre Berufung voll und ganz auszuleben in dieser Welt, die bringt uns ganz schön an unsere Grenzen. Und mit Berufung meine ich eigentlich noch mehr als nur ein Zeugnis zu sein. Ich meine unsere Berufung als Kinder Gottes, als erlöste Menschen, Gott von tiefstem Herzen zu lieben und motiviert von dieser Liebe, unsere Mitmenschen, unsere Geschwister in so einer Weise zu lieben, dass andere erkennen, dass Jesus wirklich eine Realität ist. Unsere Berufung, die Botschaft des Evangeliums vorzuleben und hinauszutragen in die Welt, überfordert uns alle ziemlich schnell. Und wir haben dieses coole Gemeindemotto: Wir wollen Gott ehren. Was war es nochmal? Wisst ihr es noch? Dankeschön. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm, durch unsere Liebe untereinander, unsere Liebe zu allen Menschen. Das überfordert uns. Und wenn wir ehrlich sind, dann können wir das auch zugeben. Da gibt es Zeiten, da sind wir motiviert, wir fühlen uns stark, wir wollen unsere Berufung ausleben, egal was es kosten mag. Doch dann verfallen wir wieder in Trägheit, lassen uns entmutigen, fallen vielleicht zurück in alte Gewohnheiten, werden apathisch. Oder wir berufen uns auf unsere Unzulänglichkeit aus selbstsüchtigen Motiven heraus. Unser Herz kann sehr trügerisch sein. Das hat übrigens Jeremia genau erkannt. Und deshalb schreibt er in Kapitel 17, Vers 9, trügerisch ist das Herz mehr als alles. Wer kennt sich mit ihm aus? Wenn ich mich ehrlich betrachte, dann führt mich das immer zu meiner Unzulänglichkeit. Es führt mich aber auch dahin, dass ich an meiner Unzulänglichkeit zerbreche. Es führt uns alle hin, dass wir erkennen zwischen dem, was wir glauben, tun zu können, und dem, wozu Gott uns ruft, gibt es eine Kluft. Und wir müssen bekennen, ich schaffe es nicht aus meiner Kraft. Eine solche Einsicht ist immer heilsam und sie ist auf jeden Fall besser als irgendwelche Entschuldigungen und Ausreden. Gott jedenfalls, und das sehen wir hier in unserem Text bei Jeremia, akzeptiert nämlich nicht die Ausreden eines Berufenen. Irgendwie liegt es in Gottes Art, Menschen, die er berufen hat, gerade trotz ihrer Unzulänglichkeit in seinen Dienst zu gebrauchen. Dieses uralte Prinzip Gottes sehen wir auch hier bei Jeremia. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Das ist mein dritter Gedanke in dieser Predigt. Lasst uns mal hören, was Gott auf Jeremias Einwand antwortet. Wir lesen aus Kapitel 1, die Verse 7 bis 10. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst überall hingehen, wohin ich dich sende, und alles reden, was ich dich heiße. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Siehe, ich habe dich am heutigen Tag über Völker und Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Im Grunde sagt Gott hier genau das. Ich berufe nicht die Fähigen, sondern ich befähige die Berufenen. Nun, Jeremia, wenn ich dir einen Auftrag gebe, dann lasse ich dich nicht allein. Wen ich beauftrage, dem werde ich auch die Kraft und die Fähigkeit geben, den Auftrag zu erfüllen. Ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Lass dich nicht überwältigen von Menschenfurcht. Oh, wie nötig habe ich, das immer wieder zu hören. Ich habe dich dazu ausgesandt in eine gefährliche Welt, um falsche Vorstellungen über mich auszureißen, niederzureißen, abzubrechen, aber auch um zu bauen und zu pflanzen. Mit anderen Worten machen diese Verse deutlich, auf dem Weg des Glaubens können wir nicht einfach aussteigen, weil es uns zu viel wird. Nein, wir tauchen eigentlich immer mehr ein, weil wir dazu berufen sind, mit Gott und für Gott zu leben. Und das ist ein gefährliches, ein abenteuerliches, ein unvorsehbares Unternehmen. Und denken wir bloß nicht, dass Gott uns zu einem Leben im Glauben berufen hat, weil wir alle Voraussetzungen dafür mitbringen. Nein. Er hat uns berufen, um uns zu dem zu befähigen, was er will, dass wir sind und tun. Und mich persönlich berührt es regelrecht, wenn ich hier in diesen Versen diese Immanuel-Verheißung herauslese. Könnt ihr sie erkennen? Ich bin mit dir, haben wir vorhin gelesen. Gott mit uns. Wenn er mit uns und für uns ist, wer kann gegen uns sein? Fragt Paulus im Römerbrief. Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder Tod oder Engel und Gewalten, Hohes und Tiefes oder irgendein Mensch? Und die Antwort lautet, niemand und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weil Gott in uns ist, ist er auch mit uns. Und weil er in uns und mit uns ist, befähigt er uns auch zu einem Leben, das er will, dass wir leben. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Wenn wir schwach sind, ist er stark. Gott will sich gerade in unserer Schwachheit verherrlichen. Trotz unserer ganzen Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit will er uns gebrauchen und in uns und durch uns leben. Denn diejenigen, die Gott ruft und beruft, die befähigt er auch. Dessen dürfen wir uns sicher sein, wenn wir morgen in unserem Alltag stehen oder wenn die nächste Herausforderung vor uns steht und wir gefragt sind, vielleicht auch Farbe zu bekennen für unseren Herrn. Fürchten wir uns nicht vor Menschen oder Umständen, sondern vertrauen wir unserem Gott und gehen wir mit ihm. Er befähigt uns, unseren Mund aufzumachen und das Richtige zu sagen zur rechten Zeit. Er beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Acht Verse später ist Jeremia nicht mehr unzulänglich, sondern er ist ein befähigter Mann. Vers 18, und ich siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauern gegen das ganze Land, für die Könige von Juda, für seine Obersten, seine Priester und das Volk des Landes. Und sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, Immanuel, spricht der Herr, um dich zu retten. Wenn wir die Biografie Jeremias lesen, und ich liebe diesen Propheten, ich kann mich so gut mit ihm irgendwie am besten identifizieren. Wenn wir seine Geschichte lesen, dann sehen wir, dass im Laufe seines 40-jährigen Dienstes er tatsächlich stark wie eine befestigte Stadt, wie eine eiserne Säule, wie eine eherne Mauer blieb. Er lebte seine Berufung und erfüllte seinen Dienst in einer extrem chaotischen Zeit. Auch wenn er innerlich und äußerlich immer wieder große Qualen durchlebte, schwenkte er nicht ab vom Kurs. Und in dem ist er mir ein großes Vorbild. Oh, ich bete und hoffe und glaube, dass ich genauso wie er den Kurs beibehalten kann. Er wurde verhöhnt, verfolgt, unter enormen Druck gesetzt, sich zu ändern. Er sollte sich ändern. Die Fürsten haben Jeremia nicht gemocht. Er sollte sich anpassen, Kompromisse eingehen, aufzugeben. Er tat es nicht. Durch Gottes Befähigung, durch Gottes Kraft stand er fest. Wie so eine Säule, wie so eine eherne Mauer. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns, meine Lieben, dass wir wegblicken können von unserer Unzulänglichkeit und hinblicken auf unseren Herrn, der uns berufen und befähigt hat zu einem Leben, zu seiner Ehre und in seinem Dienst. Es gibt also keine Ausreden für die befähigten Berufenen. Noch eine Sache möchte ich, dass wir hier sehen in diesem ersten Kapitel. Nachdem Gott dem Jeremia sagt, sorry, Jeremiah, deine Ausreden gelten nicht. Wenn ich mir etwas vornehme, dann werde ich das auch tun und ich werde es durch dich tun. Beruf dich nicht auf deine Unzulänglichkeit, denn ich befähige die Berufenen. Nachdem er ihm das alles sagt, bestätigt Gott noch einmal die Berufung des Jeremia durch ein zweites Wort, das zwei Bilder enthält. Das Bild vom Mandelzweig und das Bild vom siedenden Topf. Ich habe diesen vierten Gedanken für uns so zusammengefasst. Gott bestätigt unsere Berufung, indem er durch sein Wort zu uns spricht. Lass uns noch die Verse 11 und 12 hier lesen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Was siehst du, Jeremia? Und ich sagte, ich sehe einen Mandelbaumzweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Nun, der Mandelbaum, er gehört zu den Bäumen in Palästina, die am frühesten blühen, habe ich nachgelesen. Noch bevor der Mandelbaum die ersten Blätter treibt, kommen schon die schneeweißen Blüten. So wie hier. Übrigens, so sieht ein Mandelbaum aus. Oder ein Mandelbaumzweig, eine Mandelbaumblüte. Es kann sein, selbst noch bei relativ kaltem Wetter, wenn der Winter sich noch gar nicht so richtig verabschiedet hat, dass die warmen Blüten des Mandelbaumes hervorbrechen und den Frühling ankündigen. Die Blüte, sie spricht von Erwartung. Sie ist wie so ein Versprechen. Wenn die Mandelblüte aufgeht, dann weiß man, der Frühling wird kommen. Und ich glaube, mit diesem Bild wird Gott Jeremia sagen, so wie diese Mandelblüte jedes Jahr aufgeht, wenn auch alles kalt ist, genauso wird alles in Erfüllung gehen, was ich ankündige. Meine Worte werden sich erfüllen. Ich wache darüber. Dieses Wort hier, oder dieses Bild besser gesagt, das wird eigentlich im Urtext durch ein Wortspiel noch mehr betont. Denn das Wort Mandel und das Wort Wachen, vielleicht kannst du nochmal zurückgehen zu dem Text. Ja, ich habe es hier sogar mit Rot ein bisschen hervorgehoben. Das Wort Mandel und das Wort Wachen, sie sind im Hebräischen fast identisch. Schakwet, Mandel, Schokwet, Wachen. Jeremia, vertraue mir, ich wache über mein Wort. Nicht eins wird verloren gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Bild zusammen mit dem Wortspiel sich in Jeremias Gedächtnis aber auch in seinem Herzen tief eingeprägt hat und ihn in seinem Vertrauen, in seiner Hoffnung bestärkte. Und vielleicht hat er jedes Mal, wenn er einen Mandelbaum sah oder wenn er in seinem Alltag das Wort Wachen hörte, sich an das Versprechen, an die Verheißung Gottes erinnert: Ich werde darüber wachen, dass sich alles erfüllt. Du wirst nicht zu Schanden werden, Jeremia. Meine lieben Geschwister, ich glaube, es ist unmöglich, ein Leben zu führen im Glauben, ob als Prophet oder als einfacher Nachfolger, ohne uns immer wieder daran zu erinnern, uns daran festzuhalten, dass Gottes Worte nicht nur Worte sind. Sie sind Versprechen, die zur Erfüllung führen. Gott tut, was er sagt. Das zweite Bild, das Gott Jeremia zeigt, ist das Bild eines kochenden Wassertopfs, Verse 13 bis 16. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal: Was siehst du? Und ich sagte: Ich sehe einen siedenden Topf, dessen Oberfläche von Norden her geneigt ist. Der Topf ist also geneigt, sodass das kochende Wasser sich in Richtung Süden ergießt. Jerusalem und Juda lagen also im Bereich dieser Flut. Vers 14. Da sprach der Herr zu mir: Von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes, denn siehe, ich rufe alle Stammesgruppen in den Königreichen des Nordens herbei, damit der Herr, spricht der Herr, dass sie kommen und jeder seinen Thron aufstellt am Eingang der Tore Jerusalems und gegen alle seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Und ich werde meine Urteile über sie sprechen wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen und anderen Göttern Rauch Opfer dargebracht und sich vor den Werken ihrer Hände niedergeworfen haben. Das kochende Wasser, das sich auf Israel ausgießen wird, ist ein Bild für die Invasion der Babylonier aus dem Norden. Die Babylonier werden kommen. Sie werden kommen und das Land mit Krieg und Verwüstung und Mord und Plünderung überfluten. Offensichtlich hatte die Invasion mit dem Gericht Gottes zu tun. Das kochende Wasser des Gerichts wird das Land reinigen. Gericht. Kein Thema, das wir besonders mögen, oder? Man redet nicht gern über Gericht. Kein schönes Thema. Aber es hat in der Schrift immer eine reinigende Wirkung. Der Autor J.K. Chesterton hat einmal gesagt, Zitat: Joe, bist du noch da mit mir? Okay, ja, jetzt haben wir es. Ich halte viel davon, sich hin und wieder in gefährliche heiße Wasser zu begeben. So wird man sauber. Oh, nein, Chesterton, ich will nicht. Naja, vielleicht irgendwo in so einem heißen Pool, wo es so schön gemütlich ist, wie bei Friedemanns Hut hab, da kann man es gut aushalten. Aber wenn das weiße, gefährliche Wasser Gericht bedeutet, dann will man das nicht. Aber so verspricht es Gott hier. das siedende, kochende Gericht wird kommen. Warum denn? Ja, weil die Menschen ihre Beziehung der Liebe zu Gott aufgegeben hatten und sich stattdessen mit irgendwelchen religiösen Ritualen und wertlosen Götzenanbetung abgaben. Das Gericht war notwendig, um die Menschen wieder aufzurütteln und aufzuwecken. Und auch wir wissen heute, das Gericht wird kommen. Es gibt schon manche Vorwehen, die es ankündigen. Aber Gott sagt Jeremia durch dieses Bild auch, dass er die Kontrolle auch über das Gericht behält. Gott ist der Handelnde, auch hinter dem Gericht. Das Böse, es wird von Gott zugelassen und sogar gebraucht, um Gericht zu üben. Aber es ist nicht unkontrollierbar. Letztlich wird es von Gott dazu verwendet, um Gutes hervorzubringen. Das ist übrigens ebenfalls ersichtlich im Evangelium, dass Gott sogar böse Menschen dazu benutzt, um seine guten Ziele zu erreichen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er uns in seinem Wort ganz klar offenbart hat, dass das Böse und auch das Gericht seine Grenzen hat und nicht etwas sind, über das Gott nicht die letzte Kontrolle hätte. Ich lade uns also ein, dass wir uns diese zwei Bilder auch tief in unser, ich nenne es mal so, Glaubensgedächtnis einprägen. Sie sind wichtig auch für unser geistliches Leben, wenn wir unsere Berufung ausleben und in dieser wankelnden Welt feststehen wollen, wie so eine Säule aus Eisen, wie eine eherne Mauer, das Bild vom Mandelzweig. Es kann uns daran erinnern, dass Gottes Wort nicht sich erfüllen wird, dass es nicht untergehen wird, dass es nicht vergessen wird. Es wird sich erfüllen. Keins von seinen Worten wird verloren gehen. Auch wenn es manchmal den Anschein hat, als würde Gott gar nichts tun, als wäre er total abwesend. Alles scheint so seinen gewohnten Lauf zu gehen, ein Tag nach dem anderen vergeht und man wird immer älter und man fragt sich, ja, wann greift Gott endlich ein in diese Welt? Es hat wirklich den Anschein, als wird sich das Böse entfalten und die Ungerechtigkeit überhand nehmen und er tut gar nichts. Lassen wir uns von diesem Anschein nicht trügen. Gottes Wort erfüllt sich auch heute. Und das Bild vom siedenden Topf, es erinnert uns, dass auch das Böse unter Gottes Kontrolle steht. Mit Hilfe des blühenden Mandelzweigs und des kochenden Kessels lernte Jeremia, hell wach zu sein. Für die Hoffnung. Und er lernte, sich vom Bösen nicht einschüchtern zu lassen. Und das wollen wir auch mehr und mehr lernen, meine Lieben. Lasst uns als Gottes Botschafter in dieser Welt zum einen an der Hoffnung festhalten, dass alles sich so erfüllen wird, wie er es in seinem Wort verheißen hat. Und zweitens wollen wir uns von dem vielen Bösen, das uns umgibt und bedroht, nicht einschüchtern lassen. Denn wir wissen, das Böse hat seine Grenzen und es steht unter Gottes Kontrolle. Und deshalb ist es so entscheidend wichtig, dass wir in dieser Zeit, die Gott uns hier schenkt, als seine Berufenen, als seine Botschafter ein Leben zu führen, das ihn ehrt und ihm dient. Er will in dieser Zeit durch uns wirken. Und in einem gewissen Sinne muss die Gemeinde eine prophetische Stimme haben in dieser Welt. Lassen wir uns nicht von unserer Unzulänglichkeit verblenden und vergessen wir unsere blassen Ausreden, wenn es darum geht, unseren Auftrag hier zu erfüllen. Denn wenn Gott beruft, dann befähigt er auch. Und als befähigte Berufene wollen wir uns sehen. Und lass uns deshalb mit Freuden in seinem Dienst stehen. Ich bete noch mit uns.